Also natürlich bin ich in verschiedenen Situationen gestresster und trauriger und überforderter, als ich es wäre ohne Kind. Wahrscheinlich. Ich meine, ich weiß es nicht. Ich habe jetzt irgendwie kein Parallelleben geführt ohne Kinder. Aber gleichzeitig hat eine Form des Glücks und des Sinns in mein Leben Einzug gehalten, von der ich sehr überzeugt bin, dass ich das ohne Kinder nicht erleben würde. Mama halblang mit Rebecca
und Sophia. Moin, grüezi und hallo, uns scheint die Sonne aus dem Arsch. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mama halblang. Wir sind Rebecca, ich bin Sophia. Wir sind Rebecca und Sophia. Sophia bin ich, Rebecca sitzt mir gegenüber und lacht sich gerade kringelig. Und alle 2 Wochen sprechen wir hier über ein Thema, das uns in unserer Mutterschaft beschäftigt. Und dabei teilen wir immer persönliche Anekdoten, Erfahrungen und auch recherchierte Fakten. Heute sind wir ausgeschlafen, haben jeweils für mehrere Tage nur ein Kind am Start und sind zur Abwechslung mal richtig frisch in der Birne. Und bevor wir gleich mehr dazu erzählen, kommt jetzt hier eine kurze Werbung. Rebecca, ich sage ein Wort und du sagst, woran du als erstes denkst, okay?
Deal.
Ravensburger.
Ja, Puzzle und Gesellschaftsspiele und so. Das Erste, woran ich denken musste, ist dieses, kennst du das noch? Das verrückte Labyrinth. Wusstest du, dass ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe mal gehört, dass es nicht verrückt heißt im Sinne von crazy verrückt, sondern verrückt, weil man ja die
Dinger
Dingsi ist verrückt.
verrückt. Ah.
Fand ich, ist so ein kleiner Fun Fact, es sei denn, das stimmt nicht. Aber ich finde es ganz cool. Ja, also die begleiten mich, wie man gerade schon irgendwie gesehen hat, seit meiner Kindheit. Und die haben natürlich auch für unsere Kids zu Hause. Das ist so eine Marke, die mich einfach schon mein ganzes Leben lang begleitet. Die ist einfach immer da.
Ist bei mir ganz genauso. Und bei uns ist jetzt der Tipptoy-Stift von Ravensburger mit den dazugehörigen Büchern eingezogen. Das gab es in meiner Kindheit noch nicht.
Wir haben das schon eine Weile zum Test und es ist die perfekte Mischung aus analogem Buch mit digitaler Ergänzung, aber halt ohne Bildschirmzeit. Und der Stift macht die Inhalte so richtig lebendig mit Geräuschen, Stimmen, Gesprächen und allem drum und dran.
TipToy ist ein spielerisches Lernsystem, mit dem Kinder die Welt auf innovative und faszinierende Weise entdecken. Tippt man mit dem Stift auf ein Bild oder einen Text im Buch, erklingen passende Geräusche, Sprache oder Musik. Die Produkte begeistern und motivieren so zum Spielen und Lernen.
Ich möchte euch mal ein neues Buch dazu vorstellen. Das heißt Lenny Lam und die Sache mit der Wut. Familie Scharf fährt mit dem Wohnwagen in den Urlaub und beim Packen im Stau und auf dem Campingplatz läuft nicht immer alles nach Plan. Wer kennt es nicht? Verreisen mit Kind, auch so eine Sache einfach, ne? Da bleibt der ein oder andere Wutausbruch auf jeden Fall nicht aus. Bei jedem äußert sich die Wut anders, heulen, toben oder lautlos vor sich hin brodeln. Auch der Umgang mit der Wut ist bei allen unterschiedlich, doch Familie Scharf lernt, wie jedes andere Gefühl ist auch Wut für etwas gut.
Und das zweite Buch aus dieser Reihe heißt Darro Drache und die Sache mit dem Mut. Dort geht es um Drachen und Einhörner, wäre, glaube ich, auch was für deine Tochter. Und
Safe, beides, Drachen und Einhörner, sofort.
die Drachen und Einhörner lernen, dass man seine Ängste überwinden kann. Die werden von süßen Mutlichtern dabei begleitet. Mit diesen 2 fantasievollen Geschichten lernen schon die kleinsten Kinder spielerisch den Umgang mit großen Gefühlen.
Ich lieb's, die Kinder lieben es auch. Und falls ihr das jetzt auch ausprobieren wollt für eure Kinder, geht über den Link in den Shownotes. Dort findet ihr alle Infos zu Tiptoy.
Werbung Ende. Rebecca, Team zerquetscht oder Team Rakete? Und wo sind die anderen 50% deiner Bande?
Sowas von Team Rakete. Also wirklich, mir geht's richtig gut, wie du gerade schon angeteasert hast. Die andere Hälfte meiner Familie, die ist im Ausland. Die machen einen kleinen Papa-Tochter-Trip. Und ich bin mit dem Sohnemann zu Hause geblieben. Das haben wir in den letzten Monaten schon ein paar Mal gemacht, dass wir uns aufteilen für so kleine Wochenendtrips. Und das kann ich wirklich nur empfehlen, weil es einfach auch nochmal so ein bisschen Schwung in den Alltag, in die Wochenenden reinbringt. Und sich auf ein Kind zu konzentrieren, ist halt was völlig anderes, als die Bedürfnisse von 4 Personen unter einen Hut bringen zu wollen. Und ja, das tut manchmal einfach richtig, richtig gut und ist für alle heilsamer, als ständig aufeinander zu hocken und darauf zu warten, dass irgendein Bedürfnis nicht richtig erfüllt werden konnte. Lange Rede, kurzer Sinn. Mein Sohn hat durchgeschlafen. Der ist jetzt gerade in der Kita. Wir machen jetzt hier unsere Aufnahme. Danach gönne ich mir einfach ein bisschen Me-Time, bevor ich dann meinen Sohn wieder aus der Kita hole. Und mir geht's gut. mir geht's gut, ich bin ausgeschlafen, mein Sohn ist ausgeschlafen, allen geht's gut. Morgen kommen die anderen 50% wieder, ist dann auch irgendwie Zeit, man vermisst sich dann doch sehr schnell. Und ja, wie geht's dir?
Wunderbärchen. Ich bin auch Team Rakete. Bei mir das Gleiche, lustigerweise, komische Konstellation. Der Große ist mit meinem Mann zusammen in Hamburg bei den Großeltern. Mein Mann kann seine Freunde treffen. Mein Sohn ist bei seinen Großeltern. Und ich bin mit der kleinen Maus hier allein zu Hause. Wir schieben eine ruhige Kugel. Gestern wart ihr zu Besuch. Das heißt, wir hatten hier unser Baby-Day. Das war auch einfach ein super schöner Tag. Wir lagen auf dem Sofa vorm Kamin. Die Kinder haben auf der Krabbeldecke gespielt. Es war einfach ein Traum. Dementsprechend erholt bin ich auch, ausgeschlafen, gut gelaunt, vermisse aber meine Männer auch langsam. Genau, wir sind also beide gerade sehr zufrieden. Wir vermissen zwar die Großen und die Männer, aber ja, wir sind zufrieden, uns geht das gut. Es ist dann doch eine ohrenbetäubende Stille hier zu Hause, die fast gespenstisch ist manchmal. Und um Zufriedenheit geht es ja aber auch heute in dieser Folge. Wir haben in der letzten Folge viel hervorgehoben, was mit zwei Kindern, wenn man sie alleine betreut, viel zu viel ist, wo wir nervlich nicht nur an unsere Grenzen, sondern auch darüber hinauskommen. Und wir haben uns gefragt, sind Eltern wirklich glücklicher als Kinderlose, weil man es sich in manchen Momenten kaum vorstellen kann. Es ist einiges, was in den ersten Jahren der Elternschaft auf der Strecke bleibt. Zeit für Zweisamkeit, Zeit für Freunde, Zeit für Hobbys, Zeit zum Ausschlafen, Zeit, um sich nach dem Frühstück auch einfach nochmal ins Bett oder vor den Fernseher zu kuscheln. Zeit für Karriere. Also. Zeit für Karriere, genau. Zeit, die man halt irgendwie für Dinge verwenden kann, die nicht kindliche Bedürfnisse betreffen. Ja. Aber wie sieht's denn so in Deutschland aus mit der Glückseligkeit von Eltern in verschiedenen Konstellationen und von Kinderlosen? Wir ergründen das heute anhand von recherchierten Studien und teilen natürlich wie immer auch ganz persönliche Einblicke in unsere Leben vor und nach den Kids. Rebecca, lass mal hier kopfüber reinspringen in die Zahlen. Was hast du uns mitgebracht?
Das Ding ist ja, wir haben ja jetzt hier so eine Vorher-Nachher-Konstellation. Ne? Vorher dieses Leben, was man als Erwachsener oder als Heranwachsender die ganze Zeit kannte. Und dann dieser Cut, wenn dann die Kinder da sind. Wir machen das ja auch ab und zu mal, oder mein Mann und ich machen das auf jeden Fall, dass man sich ab und zu mal zuruft so, ja, wenn wir jetzt keine kleinen Kinder hätten, dann könnten wir uns jetzt hier einfach in dieses Restaurant chillen und irgendwie richtig gemütlich essen, danach nach Hause gehen, irgendwie Fernsehen gucken, unsere Lieblingsserie anmachen oder so. Und man hängt da manchmal so einem Tagtraum nach, ne? Ja. Und du hast ja auch gerade schon angesprochen, es fehlt einfach Zeit für ganz, ganz viele eigene Bedürfnisse. Und ich habe mir deswegen mal angeguckt, warum entscheiden sich ja mittlerweile auch immer mehr Frauen gegen Kinder von vornherein. Also haben dann gar nicht diesen Vorher-Nachher-Effekt, sondern also diese zwei Leben, die man dann miteinander vergleicht, worum es ja auch heute so ein bisschen in einem positiven Sinne geht, sondern die haben sich halt von vornherein gegen Kinder entschieden. Und die allermeisten Frauen sagen, 82% dieser Studie, sagen, sie haben sich gegen Kinder entschieden, weil sie mehr Freizeit zur Verfügung haben als mit Kindern. Dann größere Möglichkeiten zur Selbstverwirklichung, Freiheit von Verantwortung, Sorge vor Überforderung, Angst vor Schwangerschaft oder Geburt, ablehnende Haltung gegenüber Kindern, das waren 44%, und Zweifel an der eigenen elterlichen Fähigkeiten, das waren 41%. Das geht dann noch so ein bisschen weiter runter mit Zufriedenheit der Partnerschaft, Unvereinbarkeit von Familie und Beruf, Angst vor Belastung der Partnerschaft und Fehlen eines geeigneten Partners grundsätzlich. Aber der allergrößte Grund ist eben dieses, es fehlt Zeit für Freizeit und zur Möglichkeit der Selbstverwirklichung. Und das kann ich nachvollziehen, weil ja
es ist weniger Zeit sehr viel auf der Strecke.
Ja. Ich meine, wir sind jetzt keine Eltern von Teenagern und von erwachsenen Kindern. Natürlich muss man das irgendwie immer so im Verhältnis sehen. Unsere Kinder sind nochmal super klein. Also nochmal zur Erinnerung, meine Kinder sind 3 und 1. Und deine sind 3 und ein halbes Jahr.
3,5 und ein halbes Jahr.
Ja, ja. Genau. Also bei dir sind es 3 Jahre Unterschied ziemlich genau, bei mir sind es 2 Jahre Unterschied ziemlich genau. Das heißt, wir sind halt auch immer noch so ein bisschen in the thick of it, so dieses Kleinkind-Ding und so. Aber ja, natürlich. Also ich sitze am Ende des Tages ganz oft da und denke so, boah, der Tag hat eigentlich zu wenig Stunden. So, ich würde jetzt gerne noch dieses und jenes machen, aber irgendwie ist schon 23 Uhr.
Bei mir war die letzte Woche, die lief mechanisch ab. Also ich habe eigentlich jeden Tag das Gleiche gemacht, was an sich auch nicht schlecht ist. Ich finde, Routine ist eine gute Sache. Aber dann irgendwann gegen Ende der Woche meinte ich auch so zu meinem Mann, ey, ich spule irgendwie den ganzen Tag immer nur das Gleiche ab und irgendwie finde ich einfach gar nicht statt dazwischen. Ich habe halt 2 feste Abende, wo ich zum Sport fahren kann. Da bin ich dann 3 Stunden weg, wenn meine Tochter schon im Nachtschlaf ist. Und da kann ich dann zum Sport und da bin ich dann wirklich nur ich selbst. Aber abgesehen davon bin ich halt mehr oder weniger immer zuständig für mindestens ein Kind. Und es soll jetzt gar keine Beschwerde oder sowas sein. Das ist einfach eine Beobachtung. Das ist was ganz Mechanisches und Fremdbestimmtes, was ich da den ganzen Tag abspule. Ich bin sehr glücklich damit. Ja. Aber es schlaucht auch hier und da mal, wenn ich eben, vor allem, wenn ich nicht diesen Ausgleich habe. Und du hast gerade eine Sache angesprochen und das, finde ich, ist ein ganz großer Punkt, und zwar die Verantwortung. Weil alles kann man irgendwann zu einem früheren oder späteren Zeitpunkt auch so ein bisschen outsourcen oder man wird davon so ein bisschen losgesagt. Also ich meine, Heranwachsende und Teenager brauchen nicht mehr die intensive Begleitung wie Kleinkinder. Da spielen dann andere Themen wieder eine Rolle, wie zum Beispiel auch erster Freund, erste Freundin, sowas wie mein Kind ist 16, dann irgendwie Alkoholkonsum oder sowas, ja. Ausgehen, Party machen. Die Verantwortung, die kann man niemals abgeben, auch wenn das Kind von den Großeltern betreut wird, wenn das Kind in der Schule ist und man Freizeit hat in dieser Zeit oder wenn das Kind mit den Großeltern in Urlaub fährt und man eine Woche oder zwei frei hat mit dem Partner. Die Verantwortung, die trägt man trotzdem selbst und die trägt man sein ganzes Leben lang für die eigenen Kinder. Verantwortung auch für die Beziehung zu den eigenen Kindern. Und das wiegt ganz schön schwer.
Wenn man zu lange drüber nachdenkt, finde ich. Also ja. Mittlerweile habe ich das schon so verinnerlicht, dass es total normal für mich ist und ich das automatisch irgendwie, also dass es nicht mehr nur irgendwas, was jetzt für mich neu ist und mir in Anführungsstrichen so auferlegt ist, sondern das ist jetzt für mich was ganz natürliches Verhalten mittlerweile. Aber ja, klar, also selbst wenn, wir haben jetzt demnächst wieder ein paar Wochenende, wo die Kids bei den Großeltern bleiben und wir ein bisschen Paarzeit haben. Aber wenn sollte irgendwas sein oder so, ne, dann sind wir am Ende diejenigen, die das Hoheitswort sprechen sozusagen, ja. Und das ist ja auf der einen Seite auch was total Schönes, dass man so ein kleines Wesen begleiten darf ins Erwachsenwerden. Und auf der anderen Seite, wenn man zu lange drüber nachdenkt und sich irgendwie denkt so, scheiße, was, wenn jetzt irgendwas, was ich gemacht habe, irgendein Muster, das ich vielleicht in mir trage und mir gar nicht bewusst ist, zu dem und dem Verhaltensmuster bei meinem Kind wird, was dem Kind vielleicht möglicherweise Probleme bereiten könnte, was es sich von mir abgeguckt hat, was ich aber vielleicht gar nicht übertragen wollte. So. Und wenn man sich da so lange im Kreis dreht, ist das schon echt heavy.
Ich denke auch vor allem an bevorstehende Entscheidungen, weil wir sind ja als Eltern vor allem auch Entscheidungsträger. Das ist bei Babys vielleicht noch nicht ganz so ein großes Thema, weil die meisten Babys funktionieren irgendwie gleich. Dann fängt es an mit dem Kita-Start. Da entscheiden wir über den Zeitpunkt, wir entscheiden über die Art der Betreuung, über den Umfang der Betreuung. Und dann irgendwann kommt halt auch so die Grundschule. Und das ist so ein Grundstein, der da auch gelegt wird, ne? Auf welche Schule wird mein Kind gehen? Passt das zum Charakter meines Kindes? Hat es im klassischen Schulsystem, wird das irgendwie gut passen? Oder ist vielleicht doch Waldorf Montessori oder irgendwas Alternatives besser? Und dann danach, ne, die Oberschule, das ist auch nochmal so eine wichtige Entscheidung. Und da kann man dann das Kind irgendwie auch natürlich mit einbeziehen, aber am Ende eben die Verantwortung liegt dann bei uns Eltern. Und man kann auch nicht immer die richtigen Entscheidungen treffen. Und ja, da kommt noch total viel auf uns zu, Rebecca. Das hat alles gerade erst angefangen mit unserer Verantwortung. Ja, da denke ich auch, spreche ich auch mit meinem Mann viel drüber.
Ja, vor allem, wenn es dann halt Richtung, also schon in der Kita passiert das ja mehr oder weniger, aber dann auch mit der Schule, du setzt ja dann auch automatisch so einen Grundstein für das Umfeld des Kindes außerhalb der Familie. Und das ist ja wahnsinnig wichtig, ne? Weil wenn die Kinder dann irgendwann Teenager sind, die Peer Group, in der sich dann unsere Kinder aufhalten werden, sind ja ganz elementar identitätsstiftend. Und natürlich kannst du das nicht alles kontrollieren und irgendwie alles bestimmen, weil natürlich sollen die Kinder ja auch irgendwann sich von uns loseisen und so weiter. Aber du willst ja wenigstens den richtigen Grundstein setzen und so halbwegs irgendwie im Auge behalten, mit wem sich irgendwie mein Kind dann aufhält und was sie da so machen und so.
Und soll ich dir mal was sagen?
Nee, ich will's nicht.
Wahrscheinlich bilden wir uns gerade auch schon wieder ein, irgendwas in der Hand zu haben, irgendwas im Griff zu haben. Am Ende, unser Kind hängt mit den Leuten ab, mit denen es abhängen will, egal auf welcher Schule es ist, auch wenn es der Schickimicki-Bezirk ist, weißt, und dann nur Juppies sind. Wir haben es nicht in der Hand. Aber bevor wir hier zu lange darüber sprechen, was Elternschaft für eine Schwere auch manchmal irgendwie mit sich bringt, weil wir viele Entscheidungen treffen müssen und eben diese große Verantwortung tragen, können wir uns nochmal anschauen. Ich habe noch ein paar Zahlen mitgebracht, und zwar einfach die allgemeine Zufriedenheit von Kinderlosen und von Eltern. Und Ich zitiere hier mal aus der Studie, wir verlinken euch auch das alles wieder in den Shownotes. Obwohl die Familiengründung offensichtlich zu Konflikten und Spannungen in der Partnerschaft führt und die Möglichkeit der Freizeitgestaltung stark einschränkt, scheint die Elternschaft die allgemeine Zufriedenheit mit dem Leben positiv zu beeinflussen. Das heißt, die Studie hat beobachtet, ja, die Elternschaft bringt eine leichtere Unzufriedenheit mit der Partnerschaft mit sich. Ja, die Elternschaft bringt mit sich, dass man eine weniger freie Freizeitgestaltung hat oder mit der Freizeitgestaltung allgemein unzufrieden ist, aber gleichzeitig eine allgemeine grundsätzliche Zufriedenheit. Was konnte diese Studie beobachten? Woran könnte das denn liegen, Rebecca?
Oh Gott, also bei Studien muss man auch immer so ein bisschen aufpassen, so wer hat die Studie in Auftrag gegeben, wer hat sie wie durchgeführt, was waren die Parameter und so weiter. Aber wenn ich es mal umformuliere und du mich jetzt fragen würdest, was bedeutet für mich denn glücklicher sein mit Kindern im Vergleich zu vorher? Wenn ich das einfach mal auf mich ummünze, ja, also jetzt gar nicht irgendwie versuche allgemein irgendwelche Thesen aufzustellen, sondern das für mich beantworte, dann würde ich sagen, ich habe das auch in irgendeinem Reel bei uns bei Instagram mal geteilt, dass in meinem Leben einfach viel mehr Leben ist. Ich habe das auch letztens zu einem Kollegen, glaube ich, irgendwie mal gesagt, aber es ist viel mehr los und das meine ich ganz, ganz positiv, weil ich habe von meinem Leben vor den Kindern und vorm Verheiratetsein, wenn ich da zurückblicke, da ist auch sehr viel Zeit einfach an mir vorbeigeflogen gefühlt. Also ich habe die auch gar nicht so richtig bewusst in Erinnerung, weil es einfach wirklich auch viel Zeit gab, in der nicht so viel passiert ist. Das mag dann auch an meiner Persönlichkeit liegen und natürlich an der Art und Weise, wie ich mein Leben voll gelebt habe. Da gibt es dann Leute, die sagen, nee, ich bin irgendwie jede Woche woanders hingereist und habe irgendwie jede Minute ausgekostet. Aber wie gesagt, ich blicke ja hier jetzt nur auf mich. Und ich weiß nicht, irgendwie hatte ich immer den Eindruck, dass ich nicht so richtig weiß, ob das jetzt so richtig ist, wie ich mein Leben gerade lebe und jetzt hier so mit dem Familienverbund. Also ich habe mal, um es vielleicht so zu formulieren, ein Buch gelesen, da sagt die Protagonistin zu ihrer Freundin, die sich gegen Kinder entschieden hat, mit einem Kind wird dir der Sinn des Lebens frei Haus geliefert.
Ja.
Und das trifft's einfach. Also natürlich bin ich in verschiedenen Situationen gestresster und trauriger und überforderter, als ich es wäre ohne Kind. Wahrscheinlich. Ich meine, ich weiß es nicht. Ich habe jetzt irgendwie kein Parallelleben geführt ohne Kinder. Aber gleichzeitig hat eine Form des Glücks und des Sinns in mein Leben Einzug gehalten, von der ich sehr überzeugt bin, dass ich das ohne Kinder nicht erleben würde. Und das kann man, glaube ich, Kinderlosen auch irgendwie nicht so richtig beschreiben. Aber ich glaube, viele, viele, viele Eltern werden wissen, was ich meine. Ich habe mir hier so mein eigenes kleines Universum geschaffen und glücklicher kann man irgendwie nicht sein, finde ich.
Ja, deine kleine Höhle gefüllt mit Liebe.
Ja.
Ich habe vor ein paar Tagen gedacht, dass ich jetzt zu diesem Zeitpunkt meiner Elternschaft nicht mehr sagen kann, was ich ohne Kinder machen würde. Als mein Sohn noch ungefähr ein Jahr alt oder sowas war, da hätte ich noch ungefähr sagen können, na gut, dann würde ich jetzt vielleicht immer noch da und da arbeiten oder ich hätte meinen Job gewechselt und was anderes gemacht oder ich hätte nochmal dieses Studium gemacht oder sowas. Und jetzt zu diesem Zeitpunkt kann ich einfach nicht mehr sagen, wo wäre ich vor 3,5 Jahren abgebogen und jetzt gelandet. Verstehst du, was ich meine?
Ja.
Ich bin einfach schon so fortgeschritten dann in diesem Leben, ja, dass ich das mir gar nicht mehr so richtig vorstellen oder ausdenken kann. Nach meinem Sohn, nach der Geburt, war ich deutlich glücklicher, wenn auch angestrengter. Und jetzt, so wie wir gerade leben mit meiner Tochter, bin ich wirklich mit Abstand am glücklichsten bisher in meinem Leben. Und ich kann ja mal so ein bisschen ausholen. Also jetzt so ein bisschen ausholen in Richtung Leben vor dem ersten Kind. Und auch bevor ich meinen Mann kennengelernt habe. Ich war, bevor ich meinen Mann kennengelernt habe, immer auf der Suche nach wirklich so einer tiefgründigen und echten Verbindung. Und ich habe mich dabei wirklich total selbst verloren. Und es wird jetzt ein bisschen intim, aber dafür sind wir hier.
Ja.
Ich habe viel Alkohol getrunken. Ich habe mich damit auch irgendwie betäubt. Ich habe Leute, meine Freunde genannt, die keine richtigen Freunde waren. Und ich hatte zwar auch echte, richtige Freunde, die auch immer für mich da waren, aber ich war halt mit diesen komischen Berliner Partyfreunden, war ich jedes Wochenende von Freitag bis Sonntag am Feiern, natürlich auch am Trinken. Und das ist ein extrem ungesunder Lebensstil gewesen, körperlich und auch geistig, und habe mich super schlecht ernährt, habe keinen Sport gemacht und ich hatte auch Schlafstörungen und ich glaube, man kann auch sagen, dass ich ein gestörtes Verhältnis zu Alkohol hatte, wenn ich sogar schon so ein Abhängigkeitsverhältnis zu Alkohol entwickelt habe. Und ich habe in der Zeit auch noch super viel Zigaretten geraucht, auch schon seit vielen Jahren zu dem Zeitpunkt. Also ich habe früh angefangen zu rauchen und mir ging es nicht gut. Nach außen hin vielleicht schon, glitzernd, schillernd.
Viel unterwegs und so, ja.
Ja, auf den geilsten Partys der Stadt mit super coolen, bekannten Leuten auch befreundet. Aber tief in mir drin war ich völlig lost. Also völlig lost. Und ich habe dann meinen Ehemann kennengelernt und der hat mich da rausgeholt. Also natürlich nicht mit Gewalt, aber
so.
Ich brauchte jetzt keine Entzugsklinik, keine geschlossene, aber mein Lebensmittelpunkt hat sich zu ihm verschoben und das war positiv. Es ist ja oft so, wenn man dann einen Partner hat, dass man auch so ein bisschen abtaucht und die Freunde dann so von wegen, wo ist denn die? Na, die hängt irgendwie mit dem neuen Freund rum und so. Und das wird dann so als negativ geframed. Aber ja, in dem Fall war es nur positiv, dass sich mein Lebensmittelpunkt zu ihm verschoben hat. Und ich habe dann auch aufgehört zu rauchen. Ich habe dann neue Hobbys gelernt, zum Beispiel Wandern. Ich bin dann auch da über mich hinausgewachsen. Wir haben hatten so einen krassen Urlaub in Norwegen. Da sind wir richtig heftige Routen gewandert und da habe ich dann auch so gelernt, okay, das sind echte Glücksgefühle. Das ist was Schönes, in tiefer Verbundenheit leben, die Beziehung vertiefen, daran festhalten. Es ist so echt, auch wenn es nicht immer gemütlich ist, manchmal ist es auch ungemütlich und es gibt Konflikte und die sind dafür da, dass man gemeinsam wächst. Aber da fing das echte Leben für mich an.
Ich habe nämlich auf der einen Seite, habe ich mich in deiner Geschichte total wiedererkannt. Es hat sich bei mir nicht über Alkoholkonsum geäußert, sondern halt wirklich so mit dem, was ich vorhin gesagt habe, mit ich habe so alles an mir vorbeiziehen lassen irgendwie. Es war mir vieles einfach egal auch. Und ich habe viel Zeit zu Hause verbracht, mich viel eingeigelt. Das mache ich immer noch gerne, aber
ich auch.
Das ist einfach so meine Persönlichkeit. Aber ich habe viel so an mir vorbeiziehen lassen und mich gefragt, was ich jetzt mit meinem Leben anfangen soll, weil ich auch nicht richtig wusste, wohin mit mir. Also nicht, weil ich irgendwie grundsätzlich das Bedürfnis hatte, ein langweiliger Mensch zu sein, sondern weil ich irgendwie einfach nicht wusste, in welche Richtung soll ich mich jetzt drehen. Und genau mir das auch gefehlt hat, so diese echte tiefe Verbindung. Und wie du auch gesagt hast, wenn man dann den Partner kennenlernt und Kinder bekommt, der Fokus verschiebt sich halt. Du machst dir halt nicht mehr Gedanken, was ist mit meiner Karriere, was will ich machen. So dieses ganz, ganz kleine Universum, das sich nur um einen herum so wirbelt und sich im Kreis dreht irgendwie. Das klingt irgendwie negativ, das meine ich nicht so Kinderlosen gegenüber oder so, sondern nur, wie ich das empfunden habe. Und dann kommt der Partner dazu, dann kommen die Kinder dazu. Und ich finde, das hat was ganz, ganz Friedvolles. Und das mache ich mir auch tatsächlich heute noch immer wieder, halte ich mir das ganz bewusst in meinem Kopf, wenn mir irgendwas passiert, was mir normalerweise schlechte Laune bereiten würde. Ja, also im Job ist irgendwas nicht gut gelaufen oder man hat einfach einen schlechten Tag, so Kleinigkeiten gehen schief oder man hat mal eine peinliche Unterhaltung mit irgendwem gehabt, wo ich mir dann irgendwie auch nochmal 3 Jahre Gedanken machen würde.
Just Rebecca things.
Oder auch irgendwie, wenn wir komische Kommentare bei Instagram bekommen. Das, was zwar wenige sind im Vergleich, aber trotzdem treffen die mich irgendwie jedes Mal relativ heftig. Und ich schaffe es dann ganz oft relativ gut, mir zu sagen, stopp, das ist total egal, weil das Einzige, was zählt, ist hier meine Familie zu Hause. Alle anderen können mich richtig blöd finden. Es wäre total egal, weil die Leute hier in dieser Wohnung sind die einzigen, die am Ende des Tages wichtig sind. Und ich finde, das gibt mir einfach ein Gefühl von, ich weiß, wo ich hingehöre und es ist einfach, ja, ist toll.
Ja, was du gerade gesagt hast, trifft bei mir auch absolut zu. Ich habe dir ja gestern gesagt, dass ich mich absurd erwachsen fühle und dann habe ich dir als Erklärung genannt, weil ich so Mama-Sachen mache, die meine Mama halt früher gemacht hat, an die ich mich gut erinnere. Aber dazu gehört auch, dass wir sind jetzt einfach wir in unserer Familie. Mhm. Wir sind ein fester Verbund. Und durch unsere Tochter sind wir halt einfach nochmal so eine richtige Gang geworden, zu viert. Und keiner würde daran zweifeln, dass wir eine richtig echte Familie sind. Wir lassen uns überhaupt nicht reinquatschen. die Dynamiken haben sich so verschoben, ja, dass man sich überhaupt nicht mehr mit anderen vergleichen kann, gar keine Tipps geben kann und einfach so sein eigenes Ding durchzieht. Und das fühlt sich einfach nur gut an. Ich bin so selbstbewusst. Ich war es schon immer, aber ich bin es jetzt nochmal anders, nochmal wirklich selbstbewusst.
So gefestigter.
Genau, nicht nur nach außen hin gespielt, sondern ich bin es wirklich. Und ja, es ist einfach wunderschön. Ich habe so wenig Freizeit wie nie, ich gehe nicht aus, aber ich bin so erfüllt und so glücklich wie nie zuvor.
Es ist ja auch immer die Frage so, wie definiert man Glück? Also Glück heißt ja nicht die Abwesenheit von Konflikt oder die Abwesenheit von Trauer oder ja, dass einfach sich alles immer leicht anfühlt, sondern ich glaube für mich, und vielleicht spreche ich auch so ein bisschen für dich, kannst du danach gerne mal sagen, die Definition von Glück ist mehr, fühle ich mich sicher und geborgen. Und das ist bei mir definitiv der Fall. Also ich weiß, selbst wenn mir mal Sachen nicht rund laufen, wenn wir mal auch richtig harte Phasen durchlaufen, am Ende des Tages sind wir hier eine Familie, wir haben unsere Burg gebaut, wir haben unseren Burggraben drumherum gezogen und hier kommt keiner rein, den wir nicht freiwillig reinlassen und wir sind hier eine Einheit. Und das ist für mich so eine tiefgreifende Definition von Glück, die dann nicht automatisch bedeutet, dass es jetzt irgendwie keine schwierigen Phasen mehr geben darf oder keine Konflikte mehr geben darf. Und ich würde dem, dieses Leben immer und immer und immer wieder dem vorziehen, was vorher war. Weil vorher habe ich nicht, da war ich am Leben, aber ich habe nicht richtig gelebt. Ja. Und jetzt lebe ich richtig, habe ich das Gefühl.
Ja, ich dachte, dass ich richtig gelebt habe. Ich dachte, dass Party machen und saufen, dass das mich lebendig fühlen lässt. Turns out, that's very wrong. Das stimmte halt einfach nicht. Und ja, so zeigt einem das Leben auch immer wieder neue Dimensionen. Ich finde, man hat auch einfach weniger Zeit für Bullshit. Das haben wir auch schon oft angesprochen.
Ja, stimmt.
Einfach, man hat wirklich keine Kapazitäten, es anderen Leuten recht zu machen. Wenn irgendjemand, mit dem man nicht gut befreundet ist, sondern ja nur so bekannt oder sowas, wenn der sich irgendwie auf einen Samstagnachmittag, wo man eigentlich Familienzeit sonst zelebriert, anmeldet und vorbeikommen möchte, dann überlegt man sich das halt zweimal. So, wollen wir diese Person jetzt wirklich bei uns bewirten und uns damit auseinandersetzen? Ist es unsere heilige Familienzeit irgendwie wirklich wert oder machen wir lieber was so für uns?
Ja, verstehe ich total gut.
Lass uns nochmal kurz in die Studie reinschauen, wie sich das so mit der Erwerbstätigkeit verhält von Mutter und Vater. Das ist ganz interessant. Natürlich kann man daraus keine pauschalen Aussagen treffen. Es ist einfach nur eine soziologische Untersuchung. Aber die sagt, dass nicht erwerbstätige Mütter eine signifikant höhere Lebenszufriedenheit haben als die Referenzgruppe. Und die Referenzgruppe sind vollzeitbeschäftigte, kinderlose Frauen. Das heißt, Mütter, die nicht arbeiten, sind laut dieser Studie glücklicher als kinderlose Frauen. I doubt it. Wie sieht's bei dir aus? Es passt nicht so ganz zu uns persönlich, oder?
Nee, ja, also ich bewege mich irgendwie so dazwischen. Also das Ding ist, wenn ich zum Beispiel unseren Tag gestern nehme, ne? Mein Sohn ist wach geworden um 7.30 Uhr, Ehrenbaby einfach, nicht um 5, sondern um 7.30 Uhr. Und wir sind im Tag gemütlich angekommen und um 9 saß ich, glaube ich, im Auto auf dem Weg zu euch. Wir brauchen so 40, 50 Minuten. Und ich habe dann echt mit ihm den ganzen Tag inklusive Mittagsschlaf bei euch verbracht. Und so um 17.30 Uhr waren wir dann wieder zu Hause hier. Und würde so in ungefähr mein Everyday Life aussehen, also dass wir das wirklich mehrmals die Woche machen würden oder so und wir einfach so nah beieinander leben würden, dass sich das auch nicht anfühlt wie ein Großprojekt, sondern das irgendwie auch mal spontan einfach quasi gemacht werden kann, würde ich dem sogar zustimmen, so wie hier momentan unsere sozialen Verhältnisse sind, muss ich sagen, dass ich jetzt, also ich bin jetzt einen Monat im neuen Job, Monat aus der Elternzeit raus. Und so wie es gerade ist, ist es best of both worlds. Also ich arbeite 32 Stunden die Woche. Es ist für mich auch wirklich ein idealer Aufwand, um nicht das Gefühl zu haben, ich versinke in dem einen oder anderen Teil meines Lebens, sondern es fühlt sich gerade nach einer guten Balance an. Und wir haben ja hier noch nie so richtig über unsere neuen Routinen gesprochen, wie wir das hier gerade machen. Aber so wie wir es gerade machen, habe ich auch echt an keinem einzigen Zeitpunkt des Tages das Gefühl, ich hetze durch mein Leben. Das ist eine richtig, richtig gute Routine, die wir gerade haben. Das funktioniert wirklich einwandfrei. Und
okay, Rebecca, du kannst jetzt aber nicht die ganze Zeit von deiner guten, tollen, neuen Routine sprechen und sie uns nicht verraten. Deswegen, das ist ein guter Zeitpunkt, das jetzt mal einmal hier auszubreiten.
Also, im Grunde, wir stehen beide morgens mit den Kindern auf. Mein Mann tendenziell ein bisschen früher mit dem Sohnemann, damit er sich auch noch gut auf seine Arbeit vorbereiten kann. Der hat da so ein bisschen Vorlauf einfach, braucht er da morgens. Aber wir stehen mehr oder weniger gleichzeitig auf. Dann macht er das eine Kind fertig, ich das andere. Und um 7:45 verlassen hier dann mein Mann und die Kinder das Haus. Und mein Mann bringt die Kinder in die Kita. Ich habe dann meistens noch so eine halbe Stunde alleine zu Hause. In der Zeit mache ich mich fertig für die Arbeit, bereite mir mein Essen vor, das ich dann mitnehme und so. Ich bin da gerade so ein Schlumpf, der irgendwie seine Brotdosen mit zur Arbeit nimmt. Und habe dann hier wirklich nochmal Zeit, mich zu sortieren. Das ist richtig gut. Fahre dann mit der Bahn zur Arbeit. Und zwar so, dass es wirklich auch zeitlich wirklich ideal passt. Ich mache dann so um 16 Uhr meistens Feierabend, hole um 16:30 die Kinder ab. Und dann fahre ich mit den Kindern nach Hause. Und dann dauert es meistens gar nicht mehr lang, bis mein Mann dann auch von der Arbeit nach Hause kommt. Dann machen wir hier unsere Abendroutine. Und dann haben wir im Idealfall 3, im Anführungsstrichen schlimmsten Fall eine Stunde, je nachdem wann die Große eben ins Bett geht, hat man eben noch Zeit zu zweit und gehen dann schlafen. Und die Nächte sind auch gerade gut von beiden Kindern. Ich glaube, wir haben auch so mittlerweile von dem Kleinsten ein Alter erreicht, wo eine gute Nacht eher die Regel ist als eine schlechte. Und ja, also ich habe morgens irgendwie Zeit, mich fertig zu machen. Ich habe keine Hektik, wenn ich Feierabend mache und zur Kita gehe. Das ist zeitlich alles so geil austariert, dass ich mich überhaupt nicht beeilen muss, sondern einfach sagen kann, ja, ich gehe jetzt zügig, aber entspannt zur Kita. Und kann mich dann eben auch, wenn wir dann zu Hause sind, kann ich mich total fallen lassen und eben auch nur für die Kinder da sein, weil ich die Stunden davor mich ja auf mich und meine Selbstverwirklichung konzentrieren konnte. Und dann, weil ich vorher 100% Rebecca sein durfte, kann ich danach 100% Mama sein. Und beides zusammen funktioniert für mich einwandfrei. Also dieses nur zu Hause sein, ohne soziales Umfeld, um den Bogen wieder zu bekommen, wäre, glaube ich, für mich weniger gut ausgeglichen und würde sich dementsprechend weniger glücklich anfühlen, sozusagen.
Ja, ich hätte dann natürlich auch noch Fragen zu der Untersuchung. Also Frauen, die halt keiner Lohnarbeit nachgehen, aber sind die Kinder in der Betreuung oder sind sie nicht in der Betreuung? Mhm. Sowas ist halt dann noch interessant, ne? Wie alt sind die Kinder?
Wie viel Familie hat man da? Ja.
Ganz genau, wie viel Support und so weiter, das müsste noch genauer untersucht werden. Aber in der Studie steht auch, dass teilzeitbeschäftigte Mütter auch glücklicher sind als vollzeitbeschäftigte Kinderlose, nur nicht signifikant höher.
Ja, verstehe.
Eine höhere Zufriedenheit zeigen. Das bedeutet, alles, was du erzählst, passt auch zu dieser Studie und mir geht es genauso. Also als ich damals meinen Job angefangen habe, das hat mir unglaublich viel gegeben. Ganz viel Selbstwertgefühl, ganz viel Bestätigung von außen und es hat mich total motiviert, einfach mich morgens auch fertig zu machen, ins Büro zu fahren, mit Erwachsenen über Erwachsenen-Themen zu sprechen, über die Weltpolitik und die Bundespolitik und
Erwachsenen-Themen einfach.
Erwachsenen-Themen, das gibt mir ganz, ganz viel. Und einfach aus diesem Mama-Alltag wirklich so komplett rauszuhopsen in ein krasses Paralleluniversum. Und gleichzeitig natürlich auch schön, sich auf der Arbeit dann mit anderen Eltern zu unterhalten und zu vernetzen und zu sehen, ah ja, was bei uns zu Hause abgeht, das ist bei allen anderen einfach nicht viel anders.
Ich habe noch einen Punkt von dieser Studie, nämlich, dass ich noch rausgelesen hatte, dass quasi, wenn es auch gerade schon um Job geht und so, da ist ja auch mal die Frage, wer verdient wie viel und was braucht die Familie finanziell und so weiter und was hat das dann am Ende mit Glück zu tun, dass auch ein Aspekt mit, bin ich mit oder ohne Kinder glücklicher oder glücklicher gewesen, auch ist, konnte ich mit Kindern meinen Lebensstandard halten. Weil Kinder kosten alle Geld, egal mit wie viel Gehalt du nach Hause kommst. Und die Frage ist aber, wenn dann das Kind da ist, konntest du deinen Lebensstandard ungefähr halten und dass das auch signifikant damit reinspielt, wie glücklich bist du mit und ohne Kindern. Vor allem natürlich dann, wenn du plötzlich in Existenznöte kommst, weil vielleicht ein Elternteil wirklich nicht mehr arbeiten gehen kann oder so, weil du keinen Kita-Platz findest, du keine Familie hast und so weiter. Und dann einfach wirklich ein Gehalt komplett wegbricht oder eben reduziert wird, weil du vielleicht arbeiten kannst, aber nur noch Teilzeit oder so. Also bei uns war das ja eine freiwillige Entscheidung, dass wir gesagt haben, wir arbeiten 32 Stunden. Wir hätten theoretisch auch Vollzeit arbeiten können, aber wir sind in der privilegierten Situation, dass wir nicht zwangsläufig die Not dazu haben, weswegen wir das auch so ziemlich leichtfüßig hier so erzählen können. Das will ich vor dem Hintergrund auch nochmal sagen. Aber ja, dass eben noch bei der Frage, bist du mit oder ohne Kinder glücklicher, eben dieser Faktor ganz doll mit reinspielt. Konntest du eben deinen Lebensstandard halten und quasi, was das angeht, ungefähr genauso leben wie vorher? Das fand ich auch irgendwie noch interessanten Punkt einfach, weil das ja auch signifikant damit reinspielt, wie krass hat sich dein Leben verändert, weil ein Kind ist eh schon eine kleine Atombombe, die dein Leben auf den Kopf stellt. Und wenn dann noch Existenznöte draufkommen oder du vielleicht nicht mehr die schönen Erlebnisse eines tollen Urlaubs in dem Sinne haben kannst, natürlich kratzt das an deinem Glücksgefühl.
Mein Mann und ich haben heute Morgen telefoniert. Die sind ja gerade in Hamburg und mein Sohn ist mit seinen Großeltern heute auf dem Weg in den Zoo. Mein Mann hat mir erzählt, dass ein Eintrittsticket 30 Euro kostet. Ein Eintrittsticket für den Zoo 30 Euro.
Ja, krass.
Muss man sich auch erstmal reinziehen. Und dann haben wir auch kurz darüber gesprochen, weil wir waren ja auch letztes Wochenende in der Stadt und haben halt unterwegs was zu essen gekauft, unterwegs was zu trinken gekauft und das ist einfach wirklich der pure Luxus, dass man mit seinen Kindern einfach losziehen kann am Wochenende und sich überlegt, worauf haben wir Lust, was wollen wir machen? Wollen wir in den Zoo, wollen wir ins Museum, wollen wir ins Kino oder wollen wir in die Stadt was essen gehen und dass man dann im Kino vielleicht noch irgendwie einen Popcorn und eine Cola kaufen oder sowas, das ist wirklich Luxus.
Kino auch, das ist mir sogar schon mal aufgefallen, bevor ich Kinder hatte. Da bin ich, glaube ich, sogar mit meinen Eltern ins Kino gegangen und vor uns war eine Familie mit zwei Kindern, glaube ich. Und du bist dann halt mit den Tickets und nochmal irgendwie Popcorn und ein Getränk für jeden, bist du halt schnell bei 150 Euro. Und das musst du dir halt auch mal leisten können, so, ne? Es ist wirklich krank.
Es ist absolut abartig, ja. Es ist so krass teuer geworden. Und es ist der Staat, der uns da fast die Hälfte von wegnimmt, von dem Geld, was wir verdienen. Das darf man nicht vergessen. So, meine Liebe. Ich denke, wir haben dieses Thema ganz gut von allen möglichen Seiten beleuchtet. Das war jetzt eine Folge, wo wir, klar, natürlich wieder Anekdoten, unsere eigenen Erfahrungen, auch wirklich intime Erzählungen, aber auch mal wieder mit so ein bisschen recherchierten Fakten gespickt. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn euch das gefallen hat, lasst uns hier gerne eine 5-Sterne-Bewertung und schreibt uns auch auf jeden Fall eine DM bei Instagram oder auch unter das Folgencover kommentieren. Wir kriegen nach jeder Folge so cooles Feedback. Und es sind nicht nur immer super, also größtenteils natürlich durchweg positives Feedback, aber ihr schafft es auch, Kritik wirklich konstruktiv zu verpacken und das begrüßen wir sehr und nehmen wir uns auch immer zu Herzen. Aber Rebecca, bevor ich hier Schluss mache, kommt natürlich noch eine Rausschmeißerfrage. Bist du bereit dafür?
Yes.
Es wird vielleicht noch mal ein bisschen sentimental und ein bisschen intim. Mhm. Es passt aber auch zu unserer Kamin-Abendstimmung gestern auf dem Sofa. Vielleicht kannst du dich darin noch mal so ein bisschen reinfühlen. Und meine Frage lautet, in welcher Situation brauchtest du oder hattest du Gottvertrauen?
Ich hätte sie gebraucht während meiner ersten Schwangerschaft, hatte sie aber erst während meiner zweiten. In der ersten habe ich irgendwie auch grundlos eigentlich in dem Sinne. Also ich hatte ja nie eine Fehlgeburt. Bei mir wurde nie irgendwas festgestellt. Ich habe keine Krankheiten, ich habe keine Hormonstörungen, nichts. Ich bin kerngesund und habe trotzdem irgendwie permanent Panik gehabt, dass irgendwas schief geht. Dass sich eine Fehlbildung sich entwickelt, dass ich das Kind verliere. Trigger Warning vielleicht auch an der Stelle, wegen des Begriffs, ich eine stille Geburt erlebe. Vor all diesen Sachen hatte ich panische Angst und bin wahrscheinlich auch mit diesem Grundgefühl in die Geburt reingegangen, weswegen sie so gelaufen ist, wie sie gelaufen ist. Und das hatte ich aber dann während meiner zweiten Schwangerschaft. Nicht, weil ich dann irgendwie plötzlich geheilt war, sondern weil ich wusste, all das, vor dem ich in der ersten Schwangerschaft Angst hatte, kann mir jetzt auch in der zweiten passieren. Und trotzdem habe ich einfach da gelernt, okay, es bringt mir überhaupt nichts, mich in diese Angstzustände reinzureden, weil ich kann jetzt nur mit der Situation umgehen, von der ich gerade weiß, dass sie da ist. Und die Situation, die da ist, ist, dass ich gesund bin und dass das Baby in meinem Bauch, jetzt mein gesund geborener Sohn, dass es dem auch gut geht. Und habe es da gehabt und hätte es gern vorher gehabt. Und ja, also es ist nicht so, als hätte ich diese Angst- und Anxiety-Zustände gar nicht mehr. Sophia und mein Mann, der sich das anhört, lachen einmal laut. Aber ich glaube, ich entwickle mich da noch, aber habe schon einen ganz guten Start hingelegt. Genau. Und bei dir?
Bei mir, Es gab so eine Zeit während des Abiturs und auch nach dem Abitur, wo schon alle wussten, was sie machen werden. Und ich war gefühlt die Einzige, die absolut keinen Plan hatte, in welche Richtung es gehen wird. Und es hat mich aber überhaupt nicht gejuckt. Also ich habe mir überhaupt keinen Druck machen lassen. Und ich dachte mir immer, es wird sich alles regeln. Es wird sich alles, alles wird zur richtigen Zeit an den richtigen Ort fallen. Und das würde ich so in der Form auch so als eine Art Gottvertrauen bezeichnen. Zu dem Zeitpunkt war es nicht konfessionell gebunden. Und in meiner ersten Schwangerschaft hatte ich ja auch im ersten Trimester brutalste Ängste, die ich dann irgendwann abgelegt habe. Ja, auch durch so eine Art Gottvertrauen. Und ich hoffe, dass ich davon in Zukunft einfach noch in vielen Situationen viel mehr haben kann und viel achtsamer Gottvertrauen empfangen kann. So.
Was mir dazu noch einfällt, ist ja auch, was dazugehört, ist ja, was man machen kann, ist die, was ich auch gerade meinte, die gute Situation, in der man in dem Moment gerade ist, bewusst wahrzunehmen und sich nicht gedanklich komplett in die Zukunft zu stürzen und zu denken, oh Gott, was ist, wenn das passiert? Sondern sich auf dieses Hier und Jetzt so ein bisschen fokussiert.
Das kann ich ganz gut. Also ich kann wirklich ganz gut präsent sein, ganz gut im Hier und Jetzt leben, auch so in der Mutterschaft. Und ich merke aber, das manchmal gerade dieses bewusste Gottvertrauen, ich merke immer wieder, dass ich bei manchen Themen dann so Angstzustände bekomme. Also zum Beispiel, wenn ich weiß, ich werde mit beiden Kindern alleine sein.
Ja.
Aber da möchte ich dann in Zukunft einfach ja mehr darauf vertrauen, dass alles zur richtigen Zeit an den richtigen Ort fallen wird und alles so kommt, wie es kommen soll.
Ich hatte da doch letztens so einen Moment, als ihr bei uns wart mit der ganzen Gang.
Ja.
Und ich fand das auch so süß, dass deinem Mann ist es ja auch aufgefallen, ne, dass ich das irgendwie öfter habe,
ja,
dass ich mich einmal so rauszoome gedanklich und quasi so eine Vogelperspektive einnehme und dann versuche, richtig bewusst wahrzunehmen, was wir hier gerade für eine Situation haben. Und
ja,
ihr wart bei uns mit beiden Kindern, unsere Kinder waren da und jeder hat mit jedem mal rumgetollt. Wir konnten Erwachsenengespräche führen. Dein Mann hat mit meinen Kindern rumgespielt. Ich hatte mal deine Tochter auf dem Arm, wenn sie unruhig war. Und so wechselte sich das halt irgendwie ab, wie das nur zwischen sehr, sehr vertrauten Personen der Fall ist. Und ich saß dann irgendwann hier am Wohnzimmertisch und hatte so ein bisschen Tränchen in den Augen, weil ich dachte so, ja.
Ja.
So, das ist das.
Das ist das Leben.
Dieses Konzentrieren ja auf das Hier und Jetzt, weil ich das, es hat auch wieder jetzt mit der Folge zu tun, vielleicht ist das ein ganz gutes Schlusswort auch, zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, mit, dass ich das Gefühl hatte, vorher ist das Leben so an mir vorbeigezogen, weil ich da auch oft die Erfahrung gemacht habe, wenn ich einen Urlaub gemacht oder mich auf einen Urlaub gefreut habe oder auf irgendwas, was bevorstand, irgendeine Reise oder so, und dann war das vorbei, dann war das alles passiert und ich dann so gedacht habe, jetzt ist das vorbei, worauf ich mich so lange gefreut habe. Habe ich das eigentlich genug genossen? Oder ist es jetzt auch einfach nur so an mir vorbeigezischt? Und das mache ich jetzt mit Kindern viel, viel öfter, dass ich mich wirklich einmal gedanklich in die Vogelperspektive begebe und nochmal wahrnehme, so, ja klar, war das jetzt stressig, irgendwie mit beiden Kindern von der Kita nach Hause zu fahren und dann wurde der Kleine unruhig und die Große wollte unbedingt was trinken und so und dann verzettelt man sich irgendwie in diesen Klein-Klein. Aber das habe ich jetzt mit Kindern gelernt, mich eben in diese Vogelperspektive zu begeben und richtig wahrzunehmen, so geil. Es ist alles gut.
Ja.
Es ist genauso, wie ich mir das mal erträumt habe. Irgendwann vor ein paar Jahren saß ich zu Hause und habe mir mein Leben genauso vorgestellt und jetzt darf ich das so leben. Wie krass ist das?
Ja, da hast du schön den Bogen gespannt zum Thema dieser Folge. Das ist echte Achtsamkeit. Innehalten, beobachten, annehmen, keine Angst vor der Zukunft haben und nicht der Vergangenheit nachhängen. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der Folge und ich wünsche euch eine schöne Zeit. Wir hören uns hier in 2 Wochen wieder. Bis dahin habt ihr hoffentlich ganz viel Gottvertrauen und wenn es stressig wird, macht mal alle halblang.